Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In dieser Episode wollen wir das Buch von Thomas Paine, Die Rechte des Menschen, besprechen. Also ein bisschen ein Bruch mit unseren bisherigen Podcasts, die eher Marx und diejenigen behandelt haben und behandeln, die an Marx anknüpfen oder in dieser materialistischen Tradition stehen. Thomas Paine ist so gesehen eigentlich eher ein Vorläufer der linken Tradition. Thomas Paine ist geboren am 29. Januar 1737 in England, in Thetford, und gestorben am 8.6.1809, dann in New York. Thomas Paine ist interessant, weil er in seinen wenigen Publikationen, also er hat viel veröffentlicht, aber es gibt zwei, drei große, wichtige Publikationen, manche Motive der materialistischen Tradition schon entwickelt, andeutet, also die kritische Auseinandersetzung mit den politischen Institutionen, die Rolle der politischen Ökonomie. Und man kann sagen, er ist eigentlich eine der wirklich beeindruckenden Revolutionäre des 18. Jahrhunderts. Er war eine der ganz wichtigen Arbeiterintellektuellen in der englischen Bewegung gegen die Monarchie, also ein Jakobiner, schon, wenn man so will, vor der Französischen Revolution, sehr kritisch gegenüber der Monarchie. Man muss sagen, dass seine revolutionären Bemühungen in England gescheitert sind, aber er war sehr verbunden mit der entstehenden Gewerkschaftsbewegung, mit den Intellektuellen in diesen Prozessen. Er ist dann in die USA gegangen und war dort dann beteiligt an den Prozessen der Unabhängigkeit, also der amerikanischen Revolution. Und deswegen ist es auch jetzt bemerkenswert, weil wir ja jetzt 250 Jahre amerikanische Unabhängigkeit in diesem Jahr feiern, wenn man so will. Also genau genommen die Gründung eines Staates dann in diesem Prozess gegen die Abhängigkeit von der britischen Monarchie. So gesehen sind die USA das erste postkoloniale Land und in einer gewissen Weise öffnen die Vereinigten Staaten auch sowas wie eine Dynamik von Demokratisierung, von Republikbildung, von Befreiung, was man heute nicht mehr so ganz ohne weiteres nachvollziehen kann nach den wirklich verheerenden Dingen, die die USA teilweise auch über Jahrzehnte getan hat. Thomas Paine war dann in den Kolonien Nordamerikas aktiv und danach in Frankreich und war eben auch in der Französischen Revolution ein wichtiger Akteur. 1737 geboren, war er zunächst mal Zollbeamter, dann eben auch Gewerbetreibender, ziemlich erfolglos, war Autodidakt, also er hat die Schule nur 5 Jahre besucht und ist so gewechselt zwischen kleineren Orten und London. In diesen Prozessen hat er auch viele der wichtigen Intellektuellen der entstehenden Arbeiterbewegung in England kennengelernt und da Kontakte geknüpft, aber auch eben einen der maßgeblichen Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung der Kolonialgebiete, also Benjamin Franklin. Und Franklin hat ihm als Thomas Paine wieder mal sozusagen ohne Perspektive war empfohlen, dann nach Pennsylvania zu gehen, nach Philadelphia. Und dorthin ist Paine gegangen im November 1774. Und dort wurde er dann sofort Mitherausgeber des Pennsylvania Magazines und hat dann dort auch Artikel geschrieben, genauso wie in dem Pennsylvania Journal. Paine kam also in die Kolonien, als der Konflikt zwischen den Kolonialstaaten oder den Kolonialgebieten und England, Großbritannien, der Monarchie, dem britischen Parlament immer weiter sich aufschaukelte. Ja, weil diejenigen, die dort lebten, mit den Steuererhöhungen nicht einverstanden waren, die der Krieg Großbritanniens gegen Frankreich auf dem Gebiet der heutigen USA so gestiegen waren, dass die Belastungen so groß waren. Dann gab es eben diese Proteste, die Steuerverweigerung, die Boston Tea Party. Also es gab diese Auseinandersetzung Und Payne kam sozusagen in diese Situation hinein. Und es wird dann eben auch immer wieder so betont, dass er da auch gewissermaßen seine revolutionäre Sprache gefunden hat. Im Januar 1776 publizierte er dann Common Sense, ein kleiner Text, der sich entschieden gegen die Monarchie ausgesprochen hat, also die britische Monarchie, gegen das britische Parlament, ganz stark für die Unabhängigkeit eingetreten ist und mit dem Plädoyer für Republik eben auch für gleiche Wahlen. Diese kleine Schrift, die schlug ein wie eine Bombe, wenn man so will, also blöde Metapher, dass sie nämlich innerhalb kürzester Zeit 500.000 Exemplare verkaufen konnte, ja, also bei 3 Millionen Einwohnern in diesen Kolonien. Und dann gab es eben die Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776. Vielleicht ist noch interessant zu erwähnen, dass eben Common Sense am 10.01.1776 erschienen ist, also genau genommen jetzt gerade vor 250 Jahren. Viele der Motive, die in der Unabhängigkeitserklärung dann festgehalten werden, sind eben in dieser Schrift auch enthalten. Und diejenigen, die dafür eingetreten sind, für diese Unabhängigkeit, haben sich auch immer wieder auf Common Sense und Thomas Paine bezogen. Also waren außerordentlich wertgeschätzter Autor und Teilnehmer dieser Debatten um Unabhängigkeit und ja. Dann gab es eben diese militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Kontinentalarmee, die gebildet wurde eben aus den 13 Kolonien gegen die britischen Truppen. Und als die Kontinentalarmee dann mehrfach verloren hat, also Schlachten verloren hat, war es wichtig, dass Thomas Paine in einer Artikelserie American Crisis eben für die Fortsetzung des Unabhängigkeitskrieges plädiert hat. Das war so eine wichtige Schrift, dass George Washington vor einer Schlacht diesen Text seinen Truppen vorlesen ließ, um sie moralisch zu ermutigen. Mit dem Waffenstillstand 1783 hat Thomas Paine dann diese Artikelserie über American Crisis eingestellt. Einige Jahre später, 1787, ging er zurück nach England, weil er dort eine Brücke bauen wollte, eine Bogenbrücke, die er entworfen hatte, und pendelte dann zwischen England und Frankreich, also so auch, dass er die französischen Prozesse, also die revolutionären Prozesse mitbekommen hat. In dieser Zeit hat er auch eben intensive Kontakte gehabt zu den britischen Jakobinern, zu den französischen Revolutionären. Für das Buch, was wir jetzt heute behandeln, ist wichtig, dass er eben aufgrund seiner Kenntnisse der Akteure in Frankreich, also dass er mit Lafayette gut befreundet war, der Präsident der Nationalversammlung war, also vor der Revolution und dann im revolutionären Prozess, dass er aber auch Condorcet und Danton und andere kannte, also dass er detaillierte Kenntnisse hatte und zunächst noch in dieser Phase mit Burke befreundet war, Edmund Burke, und ihm auch viele Informationen über die Vorgänge in Frankreich gegeben hat. Und dann kam eben Burkes Betrachtung über die Französische Revolution, also was dann bekannt wurde als eine Kampfschrift gegen die Französische Revolution, also eine sogenannte Bibel der europäischen Rechten, der, wenn man so will, der konterrevolutionären Bewegung, eine Verteidigung der Monarchie, des britischen Systems, des Parlamentarismus. Paine hat dann im Februar 1791 die Rechte des Menschen veröffentlicht in einem ersten Teil und auch da wieder mit riesigen Auflagen, also bis zum Ende des Jahrhunderts, also in den 8 oder 9 Jahren, 500.000 Exemplare. Und ein Jahr später dann den zweiten Teil ebenfalls mit einer großen Zahl. Diese beiden Texte führten dazu, dass er eben so sehr die Verkörperung des Jakobinismus in der britischen Gesellschaft war, also so sehr ein Repräsentant der Linken und der entstehenden Arbeiterbewegung, dass er zu einer richtigen Hassfigur wurde. Es gab eben richtig große Kampagnen, eine Mobilisierung von Mobs. Ja, also es wurde dann gefordert, also es gab dann Umzüge mit Bildern von Pain, auf die geschossen wurde, also auf die Bilder wurde dann geschossen. Es wurden symbolische Lynchvorgänge organisiert, also in einer gewissen Weise könnte man sagen, etwas, was in jüngerer Zeit dann Judith Butler in Brasilien angedroht oder gemacht wurde, also diese symbolischen Hinrichtungen. Und Pain war sozusagen eine wirkliche Hassfigur, die auch dazu führte, dass es dann hieß, also in Kneipen kein Zutritt für Jakobiner. Kurz bevor er verhaftet werden sollte, ist er dann nach Frankreich gegangen, also das war 1792, und wurde dann, nachdem er in Frankreich ankam, gleich zum Abgeordneten für die Nationalversammlung gewählt. Er konnte zwischen 4 verschiedenen Gemeinden wählen. Er entschied sich für die Gemeinde von Calais und vertrat dann Calais eben in der Nationalversammlung. Er hielt dann auch das französische Bürgerrecht in dieser Zeit und arbeitete mit Danton und Condorcet an einer Verfassung. Auf Geheiß von Robespierre wurde er dann 1793 verhaftet, saß für einige Monate tatsächlich im Gefängnis und war zum Tode verurteilt. Durch reines Glück entging er der Guillotine, anders als sein Freund und Zellennachbar Danton, und konnte dann nach einigen Monaten eben vom US-Botschafter in Paris, also der trat für ihn ein und konnte dann seine Freilassung durchsetzen. Dieser Botschafter war eben James Monroe, nach dem auch die Monroe-Doktrin benannt ist, also jetzt in jüngerer Zeit Donroe, ja, also absurderweise, ja, jedenfalls kam Payne frei und wohnte dann eben auch mehrere Jahre bei eben Monroe im Haus und dann bei einem französischen Freund und ging danach dann in die USA zurück und publizierte dann noch weiter eine ganze Reihe von Texten. Vielleicht zu erwähnen ist, dass er ein entschiedener Gegner der Sklaverei war. Das unterschied ihn von anderen Vertretern der amerikanischen Unabhängigkeits- und Demokratiebewegung. Also wenn man jetzt an George Washington denkt oder Jefferson, die alle Plantagen oder Farmen hatten mit Sklaven. Er trat auch ein für die geschlechtliche Gleichberechtigung. Also das betraf dann auch die politische Beteiligung. Also man könnte sagen, er war eigentlich aus heutiger Sicht gesprochen so eine Art intersektionaler Revolutionär. Also genau genommen jemand, der an 3 großen, bedeutenden Revolutionen teilgenommen hat. Und das findet sich eben in diesen Schriften, schlägt sich darin nieder und das ist eben bedeutsam, The Common Sense und dann eben vor allen Dingen die 2 Teile Rechte des Menschen und auch bedeutsam ist Zeitalter der Vernunft und kleinere Schriften zur Agrargerechtigkeit, also zur Steuergerechtigkeit. Das sind so die wichtigen Schriften. Der Konflikt, den Thomas Paine mit Robespierre und den Jakobinern hatte, betraf vor allen Dingen die Radikalität der Durchsetzung der Revolution. Also Thomas Paine war gegen die Hinrichtung des Königs. Thomas Paine trat ein für die Abschaffung der Monarchie. Er war aber dagegen, die Königsfamilie zu töten. Er nahm deswegen an Verfassungsdiskussionen teil, die eher von den Girondisten vertreten wurde. Das brachte ihn eben dann in Konflikt mit den Jakobinern. Man muss dabei im Blick haben, dass er ja nicht Französisch konnte. Also, und er war mit den wichtigen Vertretern der Girondisten, also Lafayette vor allen Dingen, befreundet und bildete sozusagen mit dieser Gruppe eine Fraktion. Und das dürfte ihn in Konflikt gebracht haben, ohne dass er näher mit den politischen Gegebenheiten vertraut war. Wenn man die Girondisten nimmt, dann waren die halt für eine Mischverfassung. Also manchmal waren das auch Leute, die so Kompromisse wollten zwischen Adel und neuen Formen der Wahlbeteiligung der Bevölkerung. Ja, also das heißt, es war nicht so ganz radikal gedacht. Das ist jetzt eben interessant, weil Thomas Paine eben ganz entschiedener Verfechter des allgemeinen Wahlrechts war. Ja, und es gab aber immer Leute, die auch dann Kompromisse wollten und eine Eigentumsbindung beim Wahlrecht. Ja, also so, das ist ein wichtiger Unterschied. Ich will vor dem Hintergrund auch noch mal sagen, weil das eine große Rolle spielt. Wie ist der Thomas Paine eigentlich einzuordnen? Man könnte sagen, eigentlich ist es eine Radikalisierung des englischen Kleinbürgertums, weil er war Zolleintreiber, Steuerverwalter, wenn man so will. Er hatte mehrfach kleine Geschäfte, er war Lehrer, ja, also damit verdiente er zwischendurch Geld. Und er war aber gleichzeitig auch eng verbunden mit der Arbeiterbewegung, also mit den Clubs, mit den literarischen Clubs, die aus dem Umfeld der Arbeiterbewegung von Arbeiterintellektuellen gegründet wurden, Korrespondenzgesellschaften, die eben auch Kontakte hatten zu den Jakobinern, also der starken Forderung nach Freiheit und Gleichheit, also das ist ja ein relevanter Gesichtspunkt, Gleichheit. Und dann war ja dann in Frankreich die große Auseinandersetzung Gleichheit. Wie versteht man die? Reicht das Gleichheit vor dem Gesetz? Oder dann, wie die Sans-Culottes das gefordert haben, auch soziale Gleichheit? Und in diesem Feld bewegte sich Thomas Paine. Und dann war die Frage, wie ist er einzuschätzen? Und man kann sagen, also es gibt eine dreibändige Ausgabe, die von Linken in New York gemacht wurden, 1852, die eben sagen, naja, Thomas Paine, der ist Arbeiter, gehört eben zur Arbeiterbewegung. E.P. Thompson, finde ich, macht es sehr schön, dass er sagt, mit Thomas Paine ist es eigentlich so, dass er einer der radikaldemokratischen Reformer war. Und in diesem Zusammenhang vertritt er gewissermaßen die Einheit zwischen intellektuellen und plebejischen Reformern, dann insbesondere in der ersten Hälfte der 1790er Jahre, eine Einheit, zu der es in dieser Weise dann nie mehr gekommen ist. Ja, also eine starke Beziehung zwischen eben den intellektuellen Debatten und den Prozessen der Selbstorganisation der Arbeiterinnenschaft von unten. Ja, es ist ja schon aus der Vorstellung der Person von Thomas Paine inhaltlich ein bisschen klar geworden, denke ich, welche große Bedeutung Thomas Paine für die moderne Auffassung von Demokratie hatte. Also wichtig ist ja seine entschiedene Kritik an der Monarchie. Also das spielt in dem Buch, also Recht des Menschen, eine riesige Rolle, dass er immer wieder betont, es geht gegen jede Art von Erbfolge im Bereich der Politik. Das Gemeinwesen darf nicht bestimmt sein durch Erbe, weil das bedeutet, dass man keine Kontrolle hat. Das Volk hat dann keine Kontrolle, wer die Regierungsgeschäfte führt. Da sagt er, das ist de facto, heißt das, die Regierungsmacht Tieren zu überlassen, weil es eben so zufällig ist, wer wird geboren, wie klug ist jemand, welche Fähigkeiten hat jemand in der Verwaltung eines Gemeinwesens. Und seine Haltung ist sehr klar, dass es eben die Republik sein muss. Und die Republik ist aus seiner Sicht eine Regierung aus dem Volk, ja, die aus Wahlen sich ergibt. Da ist er sehr konsequent. Das Volk ist der Souverän. Der Volk schafft die Verfassung. Es gibt eine verfassungsgebende Versammlung. Und diese verfassungsgebende Versammlung schafft die Rahmenbedingungen für alles Weitere. Also das Parlament, die Besteuerung, das ist ja ein zentrales Thema jetzt aufgrund der Erfahrung der amerikanischen Revolution und die Prozesse, wie Wahlen organisiert werden, der institutionelle Aufbau, das alles wird bestimmt durch eben den verfassungsgebenden Prozess und das liegt ganz entschieden beim Volk selbst. Das ist etwas, was er immer wieder betont. Und die britische Monarchie greift er in dieser Hinsicht zentral an, dass er sagt, genau genommen ist das absurd, also wenn er gegen Burke argumentiert, dann wendet er auch ganz entschieden ein, das ist die Erbfolge, wenn die in Anspruch genommen wird, dann ist es eigentlich eine Erbfolge, die zurückführt bis auf Wilhelm den Eroberer, also die normannische Eroberung, das ist eine Räuberbande, wie überhaupt der Adel nichts anderes ist als der Versuch, Länder, Menschen, Vermögen durch Raub sich anzueignen, ja, und eben auch die steuerlichen Belastungen, die gigantisch sind, letztlich die Bevölkerung ausrauben, dass er betont, wie absurd es ist, dass das englische Volk insgesamt viele Millionen Pfund dafür aufbringt, um eine Person oder eine Familie, eben die des Monarchen, zu halten. Man könnte sagen, das ist ja alles nach wie vor ganz aktuell. Also diese Merkwürdigkeit, und aus seiner Sicht ist das eben auch deswegen bedeutsam, weil er da ganz gegen die demokratietheoretische Tradition, die auf Montesquieu zurückgeht. Also der Montesquieu hat ja das Prinzip der Gewaltenteilung und Check and Balances, wenn man so will, eingeführt. Also die Idee von Legislative, Exekutive und Judikative. Und Thomas Paine ist ganz entschieden dagegen, dass es getrennt wird, Legislative und Exekutive. Und er sagt, es braucht auch kein, in dem Sinne dann weiter kein Zwei-Kammern-System, also Oberhaus, Unterhaus. Es braucht diese Art von Kontrollen nicht. Es geht um die Durchsetzung der Volkssouveränität. Und das kann eben in einer Kammer sein. Die gibt Gesetze, die kontrolliert die Gesetze, die führt die Gesetze aus. Also da ist Thomas Paine sehr, sehr konsequent. In diesem Sinne, also radikaldemokratisch, alles geht vom Volk aus und bleibt sozusagen dann auch eigentlich beim Volk. Es geht um die Delegation, also die Repräsentation des Volkes in den Parlamenten. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann wird es zurückgenommen, dann werden Abgeordnete zurückgeholt oder Entscheidungen zurückgenommen, Institutionen überprüft, ob sie das leisten können, was sie leisten sollen. Also er hat da eine ganz entschiedene radikaldemokratische Sicht. Und das ist etwas, was ihn auch dann ganz entschieden mit Blick auf die Monarchie formulieren lässt, dass es keine Tyrannei einer Generation über die nächste geben darf. Also das Erbprinzip der Monarchie legt ja letztlich nahe, auch wenn es natürlich historisch ein bisschen mit Fälschungen einhergeht, dass es sozusagen eine Erbfolge in der Familie ist und dann eben auch Kinder Monarchen werden oder eben ja ganz blöde Personen, ja, die das überhaupt nicht leisten können. Also es ist eben der, wenn man so will, biologische Zufall. Und aus der Sicht von Paine ist klar, das Parlament versammelt aus einem Volk, dem Volkssouverän sozusagen die Besten, bringt das Wissen zusammen, die Vielseitigkeit der Aspekte und ermöglicht damit eben kluge Entscheidungen, die die Vorteile aller Menschen einer Gesellschaft betreffen. Das ist für ihn ein wichtiger Gesichtspunkt. Die Vorteile aller müssen bedacht sein. Also er wendet sich auch gegen Parlamente, die eben nur besondere Gruppen bevorzugen. Und das heißt eben immer auch die Überprüfbarkeit, die Veränderbarkeit eben der Institution. Und das ist so grundlegend das Prinzip, was er auch schon, wenn man so will, gegen die Monarchie vorbringt, dass er sagt, ja, es geht darum, diese Tyrannei einer Generation über die Folgegeneration zu verhindern. Also, und da argumentiert er ganz in der Tradition des Naturrechts, ja, also die Menschen haben alle ihre Freiheit, haben alle die Möglichkeit, Macht auszuüben und sie geben sich dann aus eigener Macht und auch zum Zwecke ihrer Vorteile eine gemeinsame Verfassung. Und dieses Recht hat jede Generation jeweils von Neuem, sodass er sagen kann, die schlimmste Tyrannei ist die aus dem Grabe heraus, also die Tyrannei, die tote oder vergangene Generation über die nächsten, die kommenden Generationen verhängen, indem sie sie festlegen auf eine bestimmte Verfassung. Man könnte das durchaus auch beziehen auf das, was wir im Grundgesetz verfolgen, dass wir nämlich ja im Grundgesetz in Artikel 79 so etwas formulieren wie eine Art, also es wird so genannt, eine Ewigkeitsklausel, dass das Grundgesetz eben in den Artikeln 1 und 20 unabänderlich gilt. Und man könnte sagen, ja, Thomas Paine hat solche Vorstellungen durchaus, dass wenn eine demokratische Verfassung gegeben ist, sie auch erstmal unveränderlich sein soll. Klar, sie soll ja den Volkssouverän auch an seine eigenen Entscheidungen binden. Aber er macht eben auch deutlich, es muss eben auch eine Möglichkeit geben, zu überprüfen, zu verbessern. Das ist ein wichtiger Punkt für ihn, dass er das naturrechtlich begründet. Menschen gehen bürgerliche Gesetze und bürgerliche Verfassungen ein, geben also, wenn man so will, in einem gemeinsamen Vertrag ihre individuelle Macht auf und übertragen sie, weil sie sich davon mehr Sicherheit, mehr Vorteil, eine Verbesserung ihrer Lage erhoffen und wünschen. Und das heißt, sie geben diese Macht nicht her, damit sich einzelne Gruppen bereichern und Vorteile dadurch erlangen, sondern es geht darum, dass es zum Besten aller ist, also die Glückseligkeit für alle gewährleistet ist. Und deswegen gibt es genau genommen aus der Sicht von Thomas Paine nicht Rückschritte in der Verfassung, sondern eine Verfassung kann eigentlich nur nach vorne verbessert werden. Also das heißt, mehr Vorteil, mehr Glückseligkeit, also das, was von konservativer Seite dann auch immer kritisiert wird, wenn es dann heißt, na ja, das ist immer dieses Melioritätsversprechen, also immer alles soll sich nur verbessern. Genau, deswegen geben Menschen, Paine zufolge, ihre Naturrechte in einer gewissen Weise ab, wobei sie die ja nie wirklich abgeben können, bleiben ja dem Naturrecht unterworfen, aber sie bilden eben diese bürgerlichen Rechte aus, um ihre natürlichen Gegebenheiten zu verbessern. Das ist folgenreich, auch für die Frage der Besteuerung. Man könnte sagen, das ist eigentlich wie ein Beitrag zur aktuellen Diskussion, weil Paine sagt, ja, Steuern sind eigentlich immer ein Mittel des Adels gewesen, die Bevölkerung auszuplündern. Es werden Kriege erfunden, um Steuern zu erhöhen. Es wird letztlich werden Raubzüge nach außen und nach innen gemacht, ja, um die Bevölkerung zu schröpfen mit Steuern. Das heißt, er beobachtet eben, wie die Steuern anziehen und plädiert ganz entschieden für Steuersenkung. Das ist aus linker Sicht heute vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber gleichzeitig macht er auch deutlich, dass es viele Steuerarten gibt, die einseitig die Bevölkerung belasten. Also zum Beispiel ist er entschieden gegen die Verbrauchssteuern, also die Massensteuern, die indirekten Steuern, weil die eben diejenigen treffen, insbesondere treffen, deren Konsummöglichkeiten durch niedrige Einkommen viel stärker belastet sind als die der Reichen. Deswegen könnte man sagen, hat er durchaus die Vorstellung, es muss eine dringende progressive Besteuerung geben, damit eben die Republik und die Demokratie auf diese Weise geschützt sind. Vielleicht zu dem Gedanken der Demokratie noch ein wichtiger Punkt, weil er eine Erfahrung der amerikanischen Revolution aufgreift und in seinem Text sehr ausführlich auch behandelt, dass er eben deutlich macht, genau genommen war die These in der politischen Philosophie bis zu diesem Zeitpunkt stark von Rousseau, Demokratie ist nicht möglich in großen Räumen. Deswegen war in der Tradition, wurde immer letztlich überlegt, es kann Demokratie nur kleinräumig geben, eben in Stadtstaaten nach dem antiken Modell. Und was Paine jetzt an der amerikanischen Revolution besonders lobt, ist, dass sie eben Republik ist, dass sie eben das allgemeine Wahlrecht einführt, also praktisch keinen Zensus mehr hat, also dass es allgemein gilt und dass es eben auch in der Form organisiert wird, dass es großräumig organisiert wird. Also man dadurch in der Lage ist, viele Gemeinden, viele Städte sozusagen in einen demokratischen Prozess der Willensbildung und der gemeinsamen Entscheidung über Verfassung, also es ging ja auch um die Verfassungsbildung und dann eben Regierungsbildung, Gesetzgebung einzubeziehen. Das heißt, bei ihm taucht dieses Problem sehr stark auf, wie das dann auch in den Federalist Papers, obwohl er gar nicht für die Federalists war, aber dass er diese Erfahrung aufgreift und eben für eine großräumige Form der Demokratie argumentiert. Da er ja ein großer Vertreter der Revolution in England, in den USA und dann in Frankreich war, ist aus seiner Sicht auch wichtig, dass, so sieht er das, die Revolutionäre der USA, wenn man so will, das Banner der Menschheit aufgestellt haben und die Französische Revolution das eben auch aufgegriffen hat. Aus seiner Sicht sind es intellektuelle Prozesse. Viele derer, die in Frankreich an der Revolution teilnehmen, also insbesondere natürlich die Person von Lafayette, waren auch im amerikanischen Befreiungskrieg aktiv. Und das heißt, er hat diese menschheitliche Vorstellung der Revolution. Und aus dieser Sicht ist es dann auch wichtig, dass er dafür plädiert, dass die französischen Revolutionäre gegen die Despotie in Europa zu Felde ziehen. Also er argumentiert sehr, sehr stark für, wenn man so will, für einen Revolutionskrieg, der die Bekämpfung der Despotie eben dann auf den ganzen Kontinent ausbreitet. Das ist sicherlich auch eine der wichtigen Motive dann für die deutschen Jakobiner, also Georg Forster, der auch dieses Buch versucht hat, im deutschen Sprachraum bekannt zu machen, also beigetragen hat dazu, dass es übersetzt wird und eben Verbreitung findet.
Nie war und nie kann und wird ein Parlament oder ein Stand oder ein Geschlecht von Menschen in irgendeinem Lande leben, welches das Recht oder die Macht besäße, bis ans Ende der Zeit die Nachkommenschaft zu binden und unter Kontrolle zu halten oder für immer anzuordnen, wie die Welt regiert werde und wer sie regieren soll. Folglich sind alle Klauseln, Akte oder Erklärungen, wodurch die Urheber sich etwas anmaßen, welches zu tun sie weder Recht noch Macht und noch weniger Gewalt haben, dessen Nachlebung zu erzwingen, an sich selbst null und nichtig. Jedes Zeitalter, jedes Geschlecht muss eben solche Freiheit haben, in allen Fällen für sich selbst zu handeln, als die Zeitalter und Geschlechter vor ihm. Die Eitelkeit und Anmaßung, noch jenseits des Grabes regieren zu wollen, ist die lächerlichste und unverschämteste aller Tyrannen. Der Mensch besitzt kein Eigentum in dem Menschen. Ebenso wenig besitzt eine Generation in künftigen Geschlechtern Eigentum. Das Parlament oder das Volk von 1688 oder von irgendeiner anderen Periode hatte nicht mehr Recht, über die Menschen des heutigen Tages zu bestimmen oder sie unter irgendeiner Gestalt zu binden und unter Kontrolle zu halten, als das jetzige Volk oder Parlament über diejenigen, welche nach 100 oder 1000 Jahren leben werden, ein Recht hat.
Ja, zum Gespräch über Thomas Paine begrüße ich Axel Rüdiger. Hallo Axel, schön, dass du da bist.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Zwei, drei Sätze zu dir. Du warst Forschungsstudent bei der Marx-Engels-Gesamtausgabe, die damals in der Gruppe, die in Halle gearbeitet hat, an der Universität Halle in den 90er Jahren. Genau, und eng zusammengearbeitet hast du mit Ehrenfried Galander. Und aus dieser früheren Zusammenarbeit ist ja dann vor ganz kurzer Zeit dieser dreiteilige Text entstanden, der in der Z publiziert wurde, zu Struktur und Methode der Kritik der politischen Ökonomie, in der ihr nochmal diese Frage des Sechs-Bücher-Plans ausführlich diskutiert. Du hast ja dann auch lange mit Richard Sage im Bereich der politischen Theorie zusammengearbeitet. Als Mitarbeiter hast du dann über Kameralismus und politische Ökonomie gearbeitet, also wenn man so will, Gouvernementalität im 18. Jahrhundert.
Das spielte eine Rolle, ja.
Spielte eine Rolle, genau. Und hast seitdem, so würde ich das sehen oder kann man vielleicht sagen, dann immer wieder im Bereich der Aufklärungsforschung gearbeitet, also auch jüngst dann zu Fragen der Politik der Aufklärung. Das passt ja eigentlich, wie kann man sagen, zur aktuellen Debatte, die Frage des Menschenrechts auf Lüge, also im Anschluss an diesen berühmten und viel diskutierten Text von Kant. Wir haben jetzt, wenn man so will, das Ende der amerikanischen Revolution gerade vor Augen. Ja, wenn wir an die jetzige Trump-Administration denken, dann ist es ja ein Rückfall in die monarchische Tradition, gegen die die amerikanische Revolution sich ja mal gewendet hat. Es ist irgendwie auch, passt es so gut, dass die Leute, wenn sie auf die Straße gehen, No King Parolen ja äußern, weil es genau genommen exakt diese Art von Willkür, von dynastischen Vorstellungen der Machtausübung ist. Also genau.
Es passt sehr gut zu Payne, hatte ich gleich auch im Kopf.
Ja,
No Kings.
Ja, Kings. Ne? Das wäre ja aber auch ein interessanter Punkt, dass Payne so wichtig ist und eigentlich könnte man sagen, sein ganzes Projekt ist ja gescheitert. Die Verfassung, für die er ja sozusagen eingetreten ist, für die er gekämpft hat, für die er auch bereit war, sein Leben zu lassen, war ja auch selber militärisch aktiv, ja, dass eigentlich das ja sich völlig verkehrt hat.
Das ist interessant, ja. Monarchie ist Räuberei. Eroberung.
Ja, genau.
Aristokratie und Monarchie sind Okkupation, ja.
Ja. Und wie würde man das vielleicht mit Payne erklären? Diese Art von Involution?
Ja, dann stimmt irgendwas mit der Volkssouveränität nicht mehr, höchstwahrscheinlich. Ja. Also wenn äußere, externe Privilegien sozusagen wieder ins Spiel kommen.
Ja.
Das ist ja immer sein Punkt gewesen. Dass Privilegien von außen eben nicht an das, was er als Nation und als Volkssouveränität beschrieben hat, keinen Platz hat. Ja. Das ist immer das Argument gegen Burke.
Ja, ich meine, bei Payne spielt ja auch eine wirklich große Rolle, was ja auch jetzt in der Auseinandersetzung so zentral ist, Wahrheit, Vernunft, Helligkeit, weil er ein wirklich sehr überzeugter Aufklärer ist. Also Vernunft ist Helligkeit.
Naja, er definiert ja eben auch die Aufklärung sozusagen als, sagt ja, glaube ich, der Begriff fällt ja auch, Geistesrevolution, auf der sowohl die amerikanische als auch die französische Revolution dann aufbauen. Ja.
Genau.
Und dann hat er natürlich diese revolutionäre Perspektive eben auf die Aufklärung.
Ja. Ja.
Das macht ihn radikal, aber eben auch interessant sozusagen.
Ja, ich meine, das Parlament als Hort der Aufklärung. Also da kommen die Besten zusammen, also die sich verständigen über das, was gut ist für das Gemeinwesen zum Vorteil aller. Aber das würden wir ja so wahrscheinlich auch nicht mehr ohne weiteres teilen. Man hat das Gefühl, es ist so zerklüftet, ja, in letztlich doch eine Durchsetzungsmaschine für partikulare Interessen.
Ja, bei ihm ist es ja eben das Repräsentativsystem. Ja, so wie er es beschreibt, sozusagen als die revolutionäre Erfindung, die in Amerika gemacht wurde und dann in Frankreich sozusagen weiter fortgeschrieben wurde. Ja, und dann eben die Verbindung vom Repräsentation oder Repräsentativsystem und Demokratie. Ja, das ist ja dann wirklich die Innovativität sozusagen, dass er eben den Demokratiebegriff sozusagen quasi neu erfindet. Man spricht ja auch davon, also das ist sozusagen das zweite Leben der Demokratie, ja, als Repräsentativsystem.
Ja, ja, im Unterschied zu...
Aber das hat eben nichts, das lässt sich eben nicht, wenn man die Geschichte des Parlamentarismus natürlich im Blick hat, also als Realgeschichte dann im 19. und 20. Jahrhundert, die weicht natürlich eben erheblich davon ab. Und ja, man könnte natürlich die Frage stellen, ja, ob das eben darauf zurückzuführen ist, dass es eher sozusagen historische Privilegien, diese quasi als Artefakte im politischen System sich immer irgendwie konserviert haben, dann in sozusagen dieses Repräsentativsystem inkludiert worden sind und das dann eben auch verändert haben. Ja. Aber aus der Sicht von Payne war, der Grundgedanke war gewesen, also die klassische Demokratie kann sich mit dem Repräsentativsystem zu etwas ganz Neuen, Revolutionären, Egalitären verbinden. Ja, und da war er natürlich sicherlich auch, hat er durchaus eine idealisierte Perspektive gehabt.
Ja, das ging ja auch noch weiter, weil er ja auch diese Vorstellung, wenn man das jetzt vergleicht mit der antiken Demokratie, dann ist das ja eine Sache jetzt aller Bürger, also gegen Sklaverei, er war ja gegen die Sklaverei, also ne, es war nicht beschränkt auf die wenigen freien Bürger des Stadtstaats, ja, sondern, oder des staatlichen Gemeinwesens, Athen oder so, sondern es war ja eben großräumig und alle.
Genau, ja, also tendenziell, das ist ja dann konvergiert mit dem Begriff der Nation. Ja, so wie genau. Er das definiert. Ja, ja. Und dann ist man die, ja, was ist Nation? Der Begriff ist ja auch fluide und wir verstehen heute sicherlich auch meistens was anderes. Aber er entwickelt ja dieses Konzept in Abgrenzung zu der Priesterherrschaft. Ja, das ist illegitime Herrschaft, also Oligarchie.
Ja.
Aber so als Hierarchie, also kirchliche, die auf Aberglauben beruht. Das ist eine Okkupation und auf Eroberung. Ja, genau. Das ist eine Kritik dann auch an der Englischen, die er durchaus ja auch schätzt. Und aber er sagt, also die Kritik an Burke, letztendlich basiert sie eben nicht auf Nation und auf Selbstrepräsentation, sondern geht aus der normannischen Eroberung hervor. Und diese Reste befinden sich eben in der gemischten Verfassung, ja, also in diesem gemischten System, für das Burke ja sozusagen kämpft. Und das ja durchaus bis heute seine Anhänger hat und sagt, nein, es muss eine Verfassung und dieses Repräsentativsystem als demokratisches System muss sich abgrenzen von geistiger, also vom Priestertrug, vom Aberglauben und von Eroberung. Und dann erst kommt sozusagen das ins Spiel, was er mit dem Begriff der Nation, die sich eben aus einer freien Gesellschaft heraus definiert. Ja, das hat jetzt keinen völkischen, ethnischen oder irgendwie Hintergrund, sondern Nation wird sozusagen eher als ein Begriff verwendet, der Selbstrepräsentation.
Ja, ja,
als ähnlich wie bei Sieyès, ja, in der französischen Revolution.
Ja, auch vor dem Hintergrund der amerikanischen Erfahrung, dass es Menschen sind, unterschiedlichsten Ländern, Zuwanderer, die eben gemeinsam die Nation bilden, den Volkssouverän, der sich eben gemeinsam eine Verfassung gibt.
Genau.
Ja, und das nach menschenrechtlichen, naturrechtlichen Gesichtspunkten. Ja, also das ist ja, glaube ich, eine seiner wichtigen Motive. Ja, also dieser Bezug auf die Naturrechte. Wir sind alle vor Gott gleich geboren. Niemand hat das Recht, von Geburt aus etwas für sich in Anspruch zu nehmen, weil es immer eine Usurpation ist. Ja.
Genau.
Und ich meine vielleicht mit Blick auf das, was du gerade gesagt hast, England, eben diese Ungleichheit auch in der Repräsentation.
Genau, ja, das war auch eine Kritik also an der Englischen, die ja für die damalige Zeit als die fortschrittlichste galt und die ja von den Aufklärern auch gelobt worden ist, aufgrund von Pressfreiheit, die natürlich also ungleich günstiger und verschiedene Freiheiten, die englische Verfassung hatte. Aber die Repräsentativität war eben sehr gering und es gab eben große Privilegien. Ja. Es war eben halt so, dass ältere privilegierte Orte, weil sie sozusagen Fürstensitzer oder Herzöge Orte gewesen sind, eine große Stimmenzahl hatte, während die Hafenstädte
oder die großen Industriestädte,
sozusagen wie Birmingham oder Manchester, die damals schon so gut wie keine oder ganz wenig Stimmen noch hatten.
Ja.
Und das war ja eine allgemeine Unzufriedenheit,
die
den Reformbedarf auch schon vor der amerikanischen Revolution, aber vor allem auch vor der französischen Revolution innerhalb Englands sozusagen.
Ja, man könnte sagen, eigentlich ist doch interessant, dass er ja sehr, sehr stark macht, diese Idee, die amerikanischen Revolutionäre hatten, ja. Also wenn wir Steuern zahlen, wollen wir darüber auch mitentscheiden, ja. Also, dass man sagen kann, na ja, vieles davon steht ja in unserer Gesellschaft nach wie vor aus, ja. Also wir haben so viele Menschen, die Steuern zahlen, aber nicht wirklich repräsentiert sind. Ja,
genau,
also es gibt europäische Staaten, in denen es noch schlimmer zugeht, aber auch bei uns ist es ja, also in Deutschland ist es ja auch eigentlich, wenn man so will, ein Rückfall vor diese Zeit, vor Paine, ja, also ne, oder der amerikanischen Revolution. Ja.
Du sprichst jetzt von der Gegenwart.
Ja, ja, klar. Ja,
also
ja,
diese berühmte Forderung, ja, also das ist ja no taxation without representation.
Genau,
ja.
Genau.
Das war ja das amerikanische Argument.
Ja.
Dass man viele Steuern zahlt, aber keinen Sitz im englischen Parlament hatte.
Richtig, genau.
Und aber auch in England selber war es eben sehr problematisch.
Ja.
Aber man kann das natürlich auf die Gegenwart auch anwenden. Ja?
Ja.
Also Steuern, es gibt ja nicht nur Luxus- und Erbschaftssteuern, es gibt ja eben auch Mehrwertsteuern, also die Steuern, die jeder unbewusst immer zahlt.
Ja.
Und die Frage ist, welchen Anteil an der Repräsentation er nehmen kann. Ja? Und da ist es ja sozusagen immer noch problematisch, was das Mitspracherecht ist.
Genau, deswegen war er ja auch, wenn ich das richtig verstehe, sehr deutlich gegen diese Art von indirekter Massenbesteuerung.
Genau, er macht ja im zweiten Teil, am Ende von dem Rechten des Menschen, hatte ja so einen Steuerplan selber.
Ja, ja, ja.
Und er plädiert ja auch sehr stark dann für die progressive Reichensteuer und vor allem auch Erbschafts- und Luxussteuern. Ja, ich meine, das lässt sich auch durchaus eben aktualisieren. Ja, gerade eben auch Sieyès, der diese Schrift hatte, Was ist der dritte Stand? Ja, der greift ja dieses Argument dann auch auf. Und es ist schon durchaus davon auszugehen, dass er zumindest Common Sense von Paine kannte. Aber der hat ja diese Figur dann geprägt, dass es eben immer einen Teil der Gesellschaft gibt oder der Nation gibt, die nicht repräsentiert ist. Ja, also der Teil, der eben da ist, aber keinen Anteil hat. Er zahlt Steuern, aber es gibt keine politische Partizipation. Ja, obwohl es rein formal oder juristisch gesehen Gleichheit zu geben scheint. Ja, und also diese Figur, Denkfigur, die hat ja auch also Karl Marx dann aufgegriffen, ja, also als er sozusagen sich dann mit diesem Problem, was eigentlich das Proletariat ist, und ist ja dann auch in der jüngeren Vergangenheit wieder neu über Jacques Rancière und solche Leute ins Bewusstsein gebracht worden, warum es gerade die Ärmeren oder die Nicht-Repräsentierten sind, die eine fortschrittliche Perspektive oder die auch so eine Führungsrolle eben in revolutionären Prozessen übernehmen können. Und das kann man, wenn man so will, auch durchaus schon mit Paines Gedanken sozusagen in Verbindung bringen.
Ja, ich finde, es gibt einige Anknüpfungspunkte. Ja, also diese, ich meine, das betrifft jetzt die Frage der gesellschaftlichen Arbeit. Ja, dass es eben ein wichtiger Bezugspunkt ist, ja, für beide, Paine und Marx. Aber auch dieses Recht, wenn Dinge nicht laufen, also wenn sozusagen systematisch eine Gesellschaft einzelne Gruppen privilegiert, ja, und damit Ungleichheit erzeugt, ja, und Menschen um die Früchte ihrer Arbeit bringt. Das ist ja eine wichtige Formulierung bei Paine, dass er sagt, es wird ihnen eigentlich durch die bürgerlichen Gesetze, denen sie sich unterwerfen, wird ihnen die Glückseligkeit genommen, also die Möglichkeit der Verbesserung ihres Lebens genommen, dass dann eine Revision notwendig ist, der Institution, der bürgerlichen Institution. Da denkt er ja das sehr von der politischen Ökonomie, der Lebenslage der Menschen aus, dass es eben auch darum geht, wie können wir eigentlich unsere Lebensweise organisieren zu unserem Glück. Und da ist, ich finde es so interessant, weil er an diesem Punkt so gar nicht kantianisch argumentiert, sondern sagt, ja, Menschen sind sozial. Also ne, sie sind keine ungeselligen Wesen, ne, wie Kant argumentiert. Und deswegen brauchen wir eine Verfassung, ja, sondern sie sind gesellig. Sie wollen ihre Lebenssituation gemeinsam verbessern. Niemand kann alleine leben, sondern wir leben zusammen mit anderen. Und wenn wir mit anderen zusammenleben und unser Zusammenleben aber uns schlechter stellt, als wir ohne dieses Zusammenleben dran wären, dann muss es eine Revision geben, dann müssen die Institutionen überprüft werden. Und das finde ich ist so, ja, ich finde, das gibt so eine, schon da so eine Andeutung zu einer materialistischen Wende der politischen Theorie. Ja, zu sagen, ja, dann müssen wir die Realverfassung unseres Zusammenlebens angucken und nicht nur die politische Verfassung.
Ja, schon. Also ich würde auch sagen, also er fasst ja im Prinzip diese Debatte der Aufklärung zusammen. Er hat ja von vielen, du hast ja sicherlich zur Biografie einiges gesagt, von allen gelesen, und er schließt sich eben nicht Hobbes an in seiner Naturrechtstheorie, sondern eher Locke und Rousseau und sagt, von Natur aus ist der Mensch eben durchaus sozial und nicht bösartig. Aber die Regierungen, die sozusagen eben als Aberglaube oder als Eroberung entstehen, die sorgen dann natürlich für Boshaftigkeit und Eifersucht. Ja. Und er schreibt eben, ich glaube am Ende des ersten Teils hat er das ja auch nochmal, wo er es dann zusammenfasst und sagt, es gibt eben natürliche Rechte, ja, und das ist Freiheit, Eigentum, Sicherheit, sagt er. Und dann ganz wichtig, fügt er hinzu, das Recht, sich gegen Unterdrückung zu wehren. Ja, das ist ein natürliches Recht. Ja, und das ist für ihn das Revolutionsrecht, ja, über das man dann eben diskutieren kann.
Ja.
Seinem idealen Repräsentativsystem, wenn man das jetzt mal mit dem Parlamentarismus gleichsetzen würde, wenn ich also dann doch wieder mit Unterdrückung konfrontiert werde, dann habe ich das Recht, diese Institution, also auch das Parlament, wieder, also aus Pens eigenen Voraussetzungen natürlich in Frage zu stellen. Ja, und insofern hat sich das ja auch in der Rezeption bei Pen, er hat ja auch gerade in Deutschland eben sehr starke Debatten ausgelöst. Also es ist nicht ein einmaliger Akt, eine revolutionäre Gründung der repräsentativen Demokratie, sondern der Gründungsakt bleibt permanent bestehen. Ja, und
ja,
sie kann nicht abgeschlossen werden. Und das ist ja oft so, wie konservative Staatsrechtler argumentieren und sagen, ja, der Gründungsakt, das ist ein einmaliger Akt und meistens war das auch ein Sündenfall, weil es nicht immer alles nur friedlich zuging. Und deswegen muss das aber komplett aus dem einmal gegründeten System dann ausgeschieden werden, weil das dann erstarrt quasi.
Hannah Arendt,
ist natürlich ein Problem und das lässt sich selber mit Pen schon also kritisch hinterfragen.
Hannah Arendt, genau, macht es ja auch, das Recht auf das Neue. Den Neubeginn. Nun zitiert dann in dem Zusammenhang auch Jefferson, ja, mit dem ja Paine auch sehr vertraut war, zeitweise eng war, ne, der dann sagt, naja, jede Generation hat das Recht, den Boden der Freiheit mit Blut zu tränken. Also die hatten so eine klare Vorstellung davon, ja, dass das Revolutionsrecht eben etwas ist, was ein dauerhaftes Überprüfungsrecht des Zusammenlebens ist, der Institution, ja, in denen wir leben.
Ja, genau. Und hat diese Figur, der Gründungsakt als Befreiungsakt. Und der muss aber sozusagen dann zur Freiheit führen oder sich institutionalisieren. Ja, ja. Also in dem Sinne im Repräsentativsystem.
Ja? Ja.
Aber beides hat sozusagen, also ein Spiel, es gehört beides eben zusammen. Und diese Rhetorik, also in Tyrannis-Rhetorik von Jefferson, also dass der Baum, der Freiheitsbaum mit Blut gedüngt werden muss von Zeit zu Zeit. Das ist eine alte republikanische Rhetorik.
Ja, ja.
Das ist nicht erst durch die französische oder auch nicht durch die amerikanische Revolution. Das ist viel älter, lässt sich wahrscheinlich bis in den römischen Republikanismus zurückführen.
Mhm.
Aber das war denen schon bewusst. Also das ist auch in der Aufklärung drin gewesen. Ja? Im Nachhinein ist es ja oft so, dass man sagt, ja, die Aufklärer, das waren alles ganz nette Leute, denen ging es nur um Toleranz und die wollten nur diskutieren. Ja, und dann die Amerikaner, aber vor allem die Franzosen, die haben dann ihre Revolution gemacht und die haben da was falsch verstanden. Das sind keine richtigen Aufklärer mehr.
Ja? Vielleicht mal dazu zum Begriff der Toleranz. Pen ist ja ein entschiedener Kritiker der Toleranz.
Deswegen habe ich das ja auch gesagt.
Genau, jetzt. Vielleicht dazu noch mal zwei weitere Sätze, weil das ist ja wirklich eine interessante, er führt das gar nicht so groß aus, aber es
aber
ist
es
ja,
kommt vor.
Wenn man
ja,
so
ja.
will, ist es ja ein wirklicher Kontrapunkt zur Aufklärungsdebatte, also wenn man an Lessing denkt, also zur deutschen Aufklärungsdebatte.
Ja, man müsste Lessing nochmal nachlesen, aber oft wird es so interpretiert, Pen ist ein Gegner des Toleranzmodells. Ja.
Ja.
Er sagt, Toleranz, ja bitte, also das ist Duldung. Ja.
Genau.
Also ich werde gerade noch nicht davongejagt, ja, aber ich muss mich schämen dafür, also wäre ich toleriert von der Gewalt.
Ja.
Und sagt, nein, ich will nicht Intoleranz und ich will auch nicht Toleranz. Das Neue ist die Gewissensfreiheit.
Ja,
das ist sein Gegenmodell. Also er sagt, also Toleranz und Intoleranz sind eigentlich zwei Seiten ein und derselbe Medaille. Ja, also ich werde von einem ungerechten Regime toleriert, wenn ich Glück habe. Und das, was er unter Gewissensfreiheit als dagegen besteht, dass ich nur mir selbst gegenüber verpflichtet bin, zu entscheiden, was ich sage oder was ich nicht sage oder welche Religion ich nachgehe. Gewissensfreiheit ist für ihn etwas viel Größeres als eben Toleranz.
Ja.
Und interessanterweise findet sich das bei anderen, also in der deutschen Rezeption, ein guter, interessanter Leser von Thomas Paine war Saul Ascher, gewesen, der dadurch heute noch bekannt ist, dass Peter Haxmeier zu ihm was geschrieben hatte, also ein jüdischer Intellektueller, der eine Naturgeschichte der Revolution anonym publiziert hat. Und der hat genau dieses Argument auch. Und das hat er natürlich von Pehn aufgegriffen.
Weil du jetzt schon so auf die Aufklärungsdebatte in Deutschland eingegangen bist, vielleicht wäre das auch nochmal interessant, eine wichtige Person nochmal anzusprechen, Georg Forster, der ja für die Verbreitung von Pehn auch was getan hat, einer der bekannten Jakobiner.
Ja,
also. Wie gibt es da eine interessante Rezeption? Ich meine, es ist ja klar, mit der Kritik an Burke hat sich Pehn ja auch positioniert gegen die, wenn man so will, reaktionären Kräfte in Europa, ja, also ne, die Französische Revolution bekämpft haben, also auch militärisch bekämpft haben.
Ja, das ist wirklich ein interessantes Detail. Die deutsche Übersetzung oder die Erstübersetzung der Rechte des Menschen fand wirklich in Mainz statt. Und Georg Forster spielte eben dafür eine besondere Rolle. Der war Hofbibliothekar der Zeit 1790 in Mainz und lebte nebenbei auch davon, dass er viele englische Texte ins deutschen Zeitschriften publizierte und übersetzte. Ja, und da er das nicht alleine machen konnte, hatte er sowas, wie gesagt, wie eine Übersetzungsfabrik eingerichtet. Ja, und das hört sich jetzt ein bisschen groß an. Aber da er über seine Frau, die eine Tochter aus Göttingen war, Professorentochter Heine, hatte er gute Kontakte zu mehreren Professorentöchtern aus Göttingen. Und eine war Margarete Forkel, ursprünglich Wedekind. Und die war sehr begeistert gewesen. Also eine junge Frau, Intellektuelle. Die wollte unbedingt, dass die Rechte des Menschen ins Deutsche übersetzt werden, zeitnah.
Ja, ja.
Und über Forster ist das dann tatsächlich also auch umgesetzt worden. Und Forster sagte aber selbst zum Verleger, bei Forster sollte auch im großen Verlag erscheinen, die Sache ist vielleicht doch ein bisschen zu heiß, weil das ist sehr demokratisch. Und dann schreibe ich nur die Vorrede und die Übersetzung macht Madame Forkel. Und die hat sich auch sehr dafür eingesetzt. Also der Verlag hat sich erst, das war wirklich ein heißes Eisen, nicht so begeistert gezeigt, aber die hat dann auch, das kann man alles in dem Briefwechsel nachlesen, dann Briefe an den Verleger geschrieben, dass sie also auch vor Hochverrat nicht zurückschreckt, ja, wenn man sieht, dass der Feudalismus endlich gestürzt werden muss. Und es erschien dann auch in einem großen Verlag. Und interessant auch, vorher, Forster wollte eigentlich Burke, die Reflection, übersetzen. Und weil er sich davon auch publizistischen Erfolg versprach, und das ist ja das Paradoxe dieser Debatte zwischen Burke und Pehn, dass sie ja beide sehr positiv zur amerikanischen Revolution argumentiert haben, auch miteinander bekannt waren und sich dann erst komplett entzweit haben über die Beurteilung der französischen Revolution. Und Forster wollte unbedingt den Burke übersetzen und gesagt, das übersetze ich sofort. Und wird publiziert und dann hat er es zugeschickt bekommen und nach 3 Wochen schreibt er an den Verleger, nein, das übersetze ich nicht. Das ist aristokratischer Quatsch, Scholastik, jesuitischer Unsinn. Und dann hat er eben bewusst dieses Pehn-Projekt vorangetrieben. Das zeigt nur auch, dass es eben nicht nur männliche, sondern eben auch gerade in Mainz Frauen-Jakobiner gegeben hat.
Ja, klar, was ja bedeutend ist. Weil es
heute
ja
muss man das ja ab und zu mal sagen, weil die Jakobiner oft oder der Jakobinismus oft unter dem Verdacht geraten ist, frauenfeindlich zu sein.
Ja, wegen der Hinrichtung von Olympe de Gouges. Ja,
zum Beispiel.
Genau. Ja, ja. Aber das ist gut, ja, weil ja auch Pehn selbst wiederum für die Gleichberechtigung der Frauen eingetreten ist. Ne, gibt ja auch die entsprechenden Artikel. Axel, da du ja auch DDR-Hintergrund hast, ja, finde ich, gibt's, also was die Frage des Unabgegoltenen von Thomas Pehn betrifft, ja nochmal die interessante Frage des Gründungsgeschehens, der Beteiligung. Also wir hatten ja im Grundgesetz die Regelung, dass es eigentlich bei einer Vereinigung auch eine neue, also eine Diskussion geben muss zu einer Neugründung. Ja, und man könnte sagen, das hat ja so nicht stattgefunden. Wie schätzt du das ein? Weil das wäre ja aus der Sicht von Pehn auch ein wichtiger Aspekt.
Ja, Es war ja damals diese Debatte, ob der Beitritt der Bundesländer nach Artikel 23 oder nach Artikel 146 erfolgen sollte. Und man hat sich dann als technisch schnell pragmatisch lösendes Problem nur für den Beitritt entschieden,
ja,
und hat den Artikel 146 ignoriert, der zwingend vorgeschrieben hätte, dass die bei der deutschen Wiedervereinigung das Grundgesetz sozusagen neu gefasst werden müsste.
Ja,
ja. Weißt du, und das ist nicht passiert.
Nein, ich frage deswegen, weil mein Eindruck ist, dass es immer so ein paternalistisches Verfassungsverständnis gegeben hat. Also ja, auch nach Artikel 20, dass man eigentlich so eine Haltung hatte in den politischen Eliten. Das deutsche Volk ist unreif für die Demokratie, versteht es eigentlich nicht. Ja? Und Paine hat ja eine sehr, sehr emphatische Vorstellung von der Weisheit und Klugheit des Volkes. Ja? Also, dass eben das immer zurückgehen muss aufs Volk und aus der Vielstimmigkeit des Volkes, also we the people, ja, also eben sowas entsteht wie auch eine Dynamik der Demokratie. Und das wäre ja etwas, was auch 89, 90 eigentlich notwendig gewesen wäre. Ja, also genau diese Vielstimmigkeit eben zu haben. Und ich glaube, dass man doch sagen könnte, ist nicht die verpasste Neugründung der Bundesrepublik 89, 90 etwas, was wir bis heute als ein Problem haben?
Genau, das ist natürlich eben die Frage der Legitimität,
ja, ja,
der Verfassung. Ja. Und bei Paine hatte ich ja vorhin auch erwähnt, da findet sich eben halt diese Formel, das Volk kann sich jederzeit gegen Unterdrückung wehren. Das ist ein Grundrecht, genau wie Freiheit und wie Sicherheit.
Ja. Ja.
Und das heißt, es kann sich jederzeit, also wenn die Verfassung sich tatsächlich Unterdrückung einschließt, dann kann die Verfassung verändert werden. Ja?
Ja,
also die Revolutionäre oder die Franzosen sagen, die Verfassung ist wie ein Negligé, das ist ein ganz leichtes Gewand, das muss dehnbar sein, ja, die muss sich neuen Prozessen anpassen können. Aber in Deutschland, im deutschen Staats-, im Verfassungsrecht und auch im Grundrecht findet sich eben diese Auffassung, dass ein einmal positivierte Ordnung darf nicht mehr, ja, verändert werden. Ja, und das ist im Artikel 20 ja auch festgelegt. Ja, da haben wir zwar das Widerstandsrecht, das wir bei Paine haben, aber es wird dann nur eng geführt sozusagen, dass diese positive Ordnung, wie sie halt im Grundgesetz festgeschrieben ist, insbesondere im Artikel 1 und 20, nicht verändert werden darf. Und ja, nur dann haben wir das Recht auf Widerstand, wenn keine andere möglich ist.
Ja.
Ja? Aber genau, wir haben die verpasste Gründung. Ja? Das heißt, das Problem, und das kann natürlich heute aufgegriffen werden von hegemonialen politischen Akteuren, und die Rechte, die extreme Rechte, hat lange sehr Erfolg damit gehabt, sozusagen die Illegitimität des Grundgesetzes als eine nicht selbst gegründete Verfassung in Frage zu stellen. Ja, also das machen ja diese Reichsbürger etc.
Gut,
die sagen, es ist eine von außen übergestülpte Rechtsordnung, die eigentlich gar nicht vom deutschen Volk gegründet worden wäre.
Ja, die beziehen das ja nicht auf 89, sondern 49.
Aber die können diese Argumentation natürlich eben sozusagen in die Gegenwart sozusagen anwenden.
Ich finde es schon interessant, weil Paine eben auch immer wieder betont, Gesellschaft ist alles, Regierung ist nichts. Ja, also aus seiner Sicht kann man eine Regierung immer wieder neu schaffen. Relevant ist für ihn die naturrechtliche und die bürgerschaftliche Ebene, ja, von der aus dann Regierungen geschaffen werden. Ne? Und deswegen würde er wahrscheinlich an dem Punkt genau auch so argumentieren, dass eigentlich das eine verpasste Neugründung ist, ja, also die, wo viele Bürger nicht wirklich einbezogen wurden in den Prozess der Bildung des Gemeinwesens, ja, also. Ich finde, wenn man Paine liest, ja, dann finde ich, ist es nochmal interessant, sich klarzumachen, dass in unseren Institutionen, die wir so alltäglich erleben, ja, und die ja oft dann auch ein bisschen strittig sind und wie beurteilt man die, aber so viel unglaubliche, ja, wenn man so will, revolutionärer Elan reingegangen ist. Ich meine, wenn man an Thomas Paine denkt, also mehrfach hat er sein Leben riskiert, war bedroht mit langen Gefängnisinhaftierungen. Also das sind ja wirklich, also da ist er ja nicht der Einzige, aber ich finde es beeindruckend, weil er eben auch diese Bündniskonstellation zur englischen Arbeiterbewegung verkörpert, ne, als Intellektueller. Wie liest man das heute? Also ist das jetzt nur historisch oder könnte man sagen, da gibt's noch was Unabgegoltenes?
Man kann immer wieder, glaube ich, schon Stellen entdecken, die auch heute sozusagen, wie du vorhin, als du auf Trump anspieltest, also einen Glutkern sich befindet, der noch aktuell ist. Ja? Ob das jetzt die Frage Besteuerung ist, Reichensteuer, Luxussteuern oder progressive Besteuerung, ja, das ist sehr interessant. Aber auch die Fragen der Staatsverschuldung oder Kredite ist ein wichtiges Thema. Ja, also mir persönlich ging das ja auch tatsächlich so 2008, als Lehman Brothers, also als diese große Bubble geplatzt ist, dass ich dann auch nochmal einfach diese alten Texte aus der Französischen Revolution vor Augen hatte, wo ich dachte, ja, es gab schon mal eine Revolution, die sich genau aus diesen Problemen ergeben hat. Ja? Ja. Und das ist ja bis heute durchaus eben aktuell. Ja? Und die Frage ist ja auch, was wird mit diesen Krediten finanziert? Und das ist ja eben auch dieses Problem von Krieg und Frieden zum Beispiel, das für Penn ja ganz wichtig ist. Ja, ja? Ja. Während damit eben nur das Militär, damals waren es also stehende Armeen, die Söldner finanziert. Und ist es sozusagen ein System des Krieges oder lässt sich diese Idee des ewigen Friedens, die man ja auch bei Penn quasi eben findet?
Genau. Ich meine, es gibt genau noch eine Reihe von weiteren wichtigen Punkten. Penn hätte auch große Bedenken bei dem Argument der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, die überall die Arbeitsplätze zerstört, dort, wohin exportiert wird. Also es gibt viele, die Steuerfragen, es gibt viele solche Gesichtspunkte. Es lohnt sich, Penn zu lesen. Es ist einer ein der wunderbaren Radikaldemokraten, ja, auf die wir uns beziehen können.
Und er hat eine sehr einfache und deswegen auch populäre Sprache.
Ja. Ja, vielen Dank, Axel, für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank. Es war ein Vergnügen für mich auch.